Let's Talk About Recht. Der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Wir sprechen mit unseren Gästen über aktuelle und grundlegende Rechtsthemen, die uns alle etwas angehen.
Vielen Dank. Let's Talk About Recht. Das ist die Aufforderung an diesen heutigen Abend und vielleicht auch ein Versprechen für die kommenden anderthalb Stunden. Ich bin Susanne Böttcher, moderiere den Abend, habe hier in Leipzig Jura studiert und auch das erste Staatsexamen abgeschlossen und freue mich auf unser heutiges Thema, Krise und Recht, die rechtliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Mit mir hier oben Frau Professor Andrea Kiesling von der Universität in Frankfurt und Malte Spitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit den beiden haben wir zwei super Experten, die ich beide auch gleich noch genauer vorstelle. Zunächst zum Ablauf. Unsere Veranstaltung ist auf 90 Minuten konzipiert. Wir sprechen hier oben eine Stunde und danach ist noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen aus dem Publikum. Wir möchten allerdings auch das Publikum Sie gern während des Gesprächs aktiv mit einbinden. Und dazu finden Sie auf Ihren Stühlen Karten. Auf der einen Seite ist ein Ja. Dementsprechend auf der anderen Seite ein Nein. Zu gegebener Zeit können Sie sich dazu einbringen. Und noch ein Hinweis, dieses Gespräch hier oben, die ersten 60 Minuten, ist Teil eines Live-on-Tape-Podcasts. Das heißt, ich werde die Ergebnisse unserer Abstimmung moderieren für die, die das hören und Sie leider nicht sehen können. Verständnistest. Ich trage bei Erkältungskrankheiten seit Corona in der Öffentlichkeit auch mal Maske. Ja oder nein? Die Mehrheit sagt nein. Es gibt fünf, die mit Ja antworten. Aufgabe verstanden, das ist schon mal die gute Nachricht. Und ich möchte auch erwähnen, dass sich diese Veranstaltung explizit auch an Nichtjuristen wendet. Das heißt, wir werden hier auch Fachbegriffe, juristische, nochmal erklären, damit alle inhaltlich abgeholt werden. Inhaltlich soll es heute darum gehen, wie unser Recht vorbereitet ist auf Krisen, wie es darauf reagiert, wie es reagiert hat. Und möchten da auch den juristischen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aufgreifen und schließlich auch beleuchten, welche Möglichkeiten der Aufarbeitung es gibt. Andrea Kiesling, Professorin für öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Migrationsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie forscht zum Polizei- und Ordnungsrecht. Während der Covid-19-Pandemie wurde sie bei Änderungen des Infektionsschutzgesetzes regelmäßig als Sachverständige vom Deutschen Bundestag geladen und sie gehört auch seit 2025 zur Enquetekommission als Sachverständige. Schön, dass Sie heute Abend hier in Leipzig sind.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Und zu meiner Rechten Malte Spitz, Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ihr Mitbegründer, außerdem Buchautor zu den Themen Datenschutz, digitaler Wandel in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats und er war in der Vergangenheit 7 Jahre im Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen und anschließend 8 Jahre im Parteirat. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Heute ist der 17. Juni 2026. Wir denken uns trotzdem kurz zurück an den 18. März 2020, da gab es von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel die Ansprache zur Corona-Ausbreitung. Sie sagte, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Sie ergänzte dann unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander. All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Bevor wir jetzt so richtig reingehen ins Rechtliche, können Sie noch mal abrufen, welche Gedanken im März 2020 in Ihren Köpfen kreisten aus dem beruflichen Background, Frau Kiesling?
Ja, man hat ja schon im Februar von den ersten Corona-Fällen gehört und auch so Anfang März wurde es dann ja doch immer schlimmer. Und ich weiß noch, dass ich so im März, da ist dann ja vorlesungsfreie Zeit, man hat keine Vorlesung und deswegen Zeit, zu Konferenzen zu fahren, dass da so die Sorge war, kann ich da überhaupt hinfahren? Das war noch erlaubt, bevor dann die Ansprache kam. Ja, wo man sich gefragt hat, ist das vernünftig, wenn ich mit 200 Menschen in so einem Hörsaal, in so einem Konferenzraum dann sitze? Und dann später, als es dann diese Anordnung gab, da war dann aus beruflicher Sicht zumindest auch die Frage, wo ist das eigentlich geregelt? Kann man das so machen? Wer ist dafür zuständig? Das kam dann natürlich auch an die Stelle.
Herr Spitz, was waren Ihre Gedanken so Februar, März 2020?
Ja, ich wollte auch sagen, man hat es ja ein bisschen kommen sehen aus dem internationalen quasi Kontext. Und eigentlich war dann ziemlich klar für mich, wir müssen da irgendwie besonnen mit umgehen, weil man ja irgendwie schon dachte, auch das, was in China dann schon stattgefunden hat, dass es eine größere Auswirkung hat. Ich hatte gar keine Vorstellung von der zeitlichen Dimension, ob das jetzt mal kurz was ist für 2-3 Monate oder wir am Ende was für 2 oder 2,5 Jahre. Und habe dann eigentlich ziemlich früh gedacht, und damals war die BFF circa 5 Jahre alt fast, was ist eigentlich unsere Aufgabe in einer solchen Situation? Das war ja für uns auch, sag mal, als relativ junge Bürgerrechtsorganisation, wenn ich sagen, so eine Krisensituation, aber man hat dann erstmal darüber nachdenken müssen, okay, was ist eigentlich so eine Aufgabe von Zivilgesellschaft in einer Zeit, wo klar wurde, dass Grundrechte unter Druck geraten und dass es nicht nur was Abstraktes ist, sondern sehr konkret wird und es nicht nur was ist, was wenige Leute betrifft, sondern im Zweifel 82 Millionen Menschen. Deswegen haben wir da einfach sehr früh drüber nachgedacht, was ist eigentlich unser Take dabei, sage ich jetzt mal.
Welche Instrumente kennt denn das Recht zur Bewältigung von Krisen oder ist irgendwo Krise rechtlich definiert überhaupt?
Ja, also wir haben kein Gesundheitskrisenrecht. Das überlegt man mittlerweile auch, ob das irgendwie sinnvoll wäre. Was wir haben, was so in die Richtung geht, ist das Katastrophenschutzrecht, also wo Katastrophe definiert ist. Wir haben da 16 verschiedene Landesgesetze, also Bundesländer mit jeweiligen Landesgesetzen. Aber wo dann auch die Krise oder die Katastrophe, so heißt es da ja, wo da jetzt nicht verschiedene Anwendungsfälle sind und dann steht da zum Beispiel eine Pandemie bei. Und das sind vor allem diese Katastrophen, so kurzfristige Krisen eher. Das ist nichts, wo wir jetzt wirklich über Wochen, Monate oder Jahre, auch wenn wir natürlich am Anfang nicht wussten, dass es so lange dauert, wo man damit so richtig operieren kann. Das sind auch Instrumente, die an der Stelle nicht so richtig passten. Das heißt, man musste eigentlich direkt in das sogenannte Fachrecht schauen, also in dem Fall ins Infektionsschutzrecht. Und wenn man eine andere Krise hat, dann muss man schauen, was ist das jetzt? Und dann wieder da in einem speziellen Gesetz was suchen.
Also es gibt nicht für das Gesetz den Normalfall und den Notfall?
Man müsste jedenfalls, also im Katastrophenschutzrecht hätten, naja, da wäre im Prinzip nicht so richtig der Normalfall drin, sondern es steht drin im Katastrophenfall, können wir zum Beispiel von so Zuständigkeiten abweichen. Also das, wo irgendwie auf lokaler Ebene die Gemeinde das nicht mehr hinbekommt, kann man dann das auf die nächsthöhere Ebene innerhalb der Verwaltung ziehen und die kann dann, weil sie andere Ressourcen hat, irgendwas machen. Aber ansonsten ist das nicht unbedingt was, was wir jetzt vor allem im Infektionsschutzrecht in dem Sinne damals irgendwie hatten. Also das hat sogar eigentlich vorgesehen, dass wir uns um einzelne Ausbrüche, irgendwie den Masernausbruch in der Schule oder irgendwie eine Durchfallerkrankung im Pflegeheim oder so, dass wir das da punktuell lösen. Also das war gar nicht auf so eine Pandemie eigentlich vorbereitet.
Welche Rolle spielen denn in der Ausbildung das Infektionsschutzgesetz bis 2020?
Also bis da eigentlich gar keine. Höchstens was man mal gemacht hat, was ich auch mal davor mal in einer Lehrveranstaltung hatte, war, dass man im Verfassungsrecht sich einzelne Dinge anschaut. Es gibt ja eine Masernimpfpflicht mittlerweile, also die wurde 2020 wurde sie eingeführt, dass man das mal davor mal so geprüft hat, aber das Infektionsschutzrecht selber gar nicht. Und das ist letztlich immer noch so. Also höchstens in einzelnen Unis, dass man vielleicht mal da, wo die Studierenden sich dann noch so ein bisschen spezialisieren können, da wird vielleicht mal was angeboten, aber es ist nichts, was man so in Pflichtfach stoppt.
Die Maßnahmen, über die wir auch noch reden werden, Maskenpflicht, Abstandsregelungen, sind die im Infektionsschutzgesetz schon vorgesehen oder muss man das dann ausarbeiten im Fall einer Krise, einer Pandemie?
Also 2020 stand, oder im März 2020 stand das da alles nicht drin. Das Einzige, was wir damals schon da drin hatten, und das sind 3 Maßnahmen, die sind ganz alt, weil sie auch keinerlei besondere Technik oder auch nicht medizinische Dinge irgendwie erfordern, ist einmal die Quarantäne. Also das ist ja wirklich ganz, ganz alt, dass man Personen isoliert, damit sie dann weitere Personen nicht anstecken können. Dass, wenn sie in Quarantäne sind, dass man sie auch beobachten kann. Das heißt einfach, dann ruft das Gesundheitsamt mal an und sagt, haben Sie jetzt Fieber bekommen oder so? Oder führen Sie so ein Tagebuch, ein Symptomtagebuch? Und dass man, wenn Personen infiziert sind oder Symptome haben oder vielleicht infiziert sind, dass sie dann nicht arbeiten gehen dürfen. Für die Zeit auch nur. Ist jetzt kein Berufsverbot für immer, sondern nur für die Zeit. Die 3 Maßnahmen standen da schon immer drin. Und dann haben wir noch eine sogenannte Generalklausel, wo drin steht, wenn irgendwo Leute infiziert sind, möglicherweise infiziert sind, dann können die Behörden die erforderlichen Maßnahmen treffen. Und das kann dann natürlich alles Mögliche sein. Aber diese ganzen Dinge, die Sie gerade genannt haben, standen nicht. Und das hat man dann später geändert.
In welchem Zeitraum ist das passiert? Ich meine, es ist 6 Jahre her. Keiner von uns hat es noch im Kopf, wie das dann abgelaufen ist.
Das hat bis zum November 2020 gedauert. Also es klingt jetzt vielleicht so im Nachhinein, denkt man, naja gut, das waren dann irgendwie etwa ein Dreivierteljahr. Und das ist auch in anderen Fällen, also haben wir das auch mal im Recht, dass man merkt, oh, es gibt irgendwelche neuen Maßnahmen, also im Polizeirecht zum Beispiel und eine neue Technik. Und dann dauert das wirklich Jahre, bis man dann mal dafür eine besondere Rechtsgrundlage schafft. Aber in dem Fall war das was, wo ganz viele in der Rechtswissenschaft ganz früh, also im März fing es direkt an und dann so im Sommer gesagt haben, ihr müsst da jetzt mal irgendwie im Gesetz etwas konkreter werden und ihr müsst mal sagen, welche Maßnahmen zulässig sind und auch unter welchen Voraussetzungen eigentlich. Weil das ist auch sehr vage, wenn irgendwo Leute infiziert sind. Das war ja auf jeden Fall immer in der Corona-Pandemie der Fall. Und deswegen ist bis November, fand ich mal, eigentlich relativ lang.
Wurde das befristet? Die Maßnahmen?
Meinen Sie das im Gesetz? Also ja, das Gesetz, das ist ganz, also man hat dann eine neue Vorschrift, also eine zusätzliche Vorschrift eingefügt. Die Vorschrift selber ist nicht befristet, das heißt, wir hätten die jetzt immer noch, aber sie ist vom Anwendungsbereich auf Corona bzw. SARS-CoV-3 begrenzt. Also in der Quatsch, dann heißt es SARS-CoV-2. Ich wollte gerade sagen, weil wenn SARS-CoV-3 kommt, so genau, dann wird es schon nicht mehr passen. Deswegen ist Corona eigentlich, oder Covid-19-Pandemie steht da auch irgendwie drin. Wenn jetzt die Covid-27-Pandemie kommt, dann wird es nicht gehen. Ja. Und dadurch hat man schon so auch zeitlich engen Anwendungsbereich.
Sie haben die 16 Bundesländer angesprochen. Gab es in der Zeit auch Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Bund und Ländern?
Also die Zuständigkeiten, erstmal so ganz allgemein, ist der Bund hat, also die sogenannte konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, aber weil er eben dieses Infektionsschutzgesetz, das ist ein Bundesgesetz, weil er das erlassen hat, dürfen die Länder in dem Bereich dann eigentlich auch nicht mehr zusätzlich noch irgendwas anderes regeln. Das ist also auch schon mal eine Frage der Zuständigkeit. Der Bund macht das Gesetz, aber die Länder führen das aus. Und wo wir dann eine Verschiebung in dem Sinne hatten, war, das Wort kennen Sie wahrscheinlich alle noch, die Bundesnotbremse, wo wir 2021 mal für ein paar Wochen oder zweieinhalb Monate eine Regelung hatten. Da hat man dann direkt hinter diese gerade schon erwähnte Vorschrift noch eine eingefügt, wo dann der Bundestag in das Gesetz reingeschrieben hat, da wo diese 7-Tage-Inzidenz, auch die Begriffe kennt man vielleicht noch, wenn es über 100 ist, dann gelten automatisch, ohne dass die Länder noch irgendwas da ausführen müssen, gelten bestimmte Maßnahmen. Da hatten wir dann ja Ausgangsbeschränkungen, Schulschließung, also alles. Das war die Bundesnotbremse, war ja im Prinzip das, was am weitesten ging. Und insofern ist es, also das war natürlich in Ordnung. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz, der kann das machen. Aber das war eigentlich von diesem Regelfall ab, dass eigentlich die Länder dieses Gesetz ausführen. Da gab es dann nichts mehr auszuführen, weil einfach überall da, wo wir über diese 100er-Grenze waren, galten die Sachen dann, die da drin standen. Und das war befristet. Da stand dann, was haben wir jetzt denn? Es war irgendwie Ende Juni. Soll ich nochmal nachgucken? Also 21, das waren nur ein paar Wochen.
Okay. Let's Talk About Recht heißt diese Veranstaltung und die hat auch so ein bisschen den Anspruch, dass man in den Maschinenraum des Rechtsstaates schaut. Nun waren Sie Sachverständige im Deutschen Bundestag. Wie haben Sie denn die Stimmung wahrgenommen? War das eher hektisch? Wir müssen jetzt was machen? War das besonnen? Wie können Sie das mal für uns einordnen?
Ja, das vielleicht, wenn Sie jetzt sagen, so im Bundestag, jetzt bei der Enquete-Kommission bin ich einmal im Monat, bin ich im Bundestag, man kriegt diese ganze Atmosphäre so alles mit. Damals war das alles online. Die Anhörung war, also ich saß einfach bei mir zu Hause, auch zum Teil im Lockdown. Ich habe 2 Kinder, mein Sohn war damals 2, war dann auch irgendwo in der Nähe, ich war mit einem irgendwie da. Und deswegen hat man diese Atmosphäre gar nicht so mitbekommen. Man hat dann auch mal mit irgendwem telefoniert, man hat E-Mails geschrieben, aber man war einfach nie da.
Aber vielleicht, wenn ich da kurz reingehen darf. Ich glaube, es war schon, weil ich war zu der Zeit noch im Grünen Parteirat, es war natürlich auch im Bundestag eine besondere Situation, weil natürlich waren viele Abgeordnete und haben sich auch zuschalten lassen. Etwas, was früher nie möglich war, dass man irgendwie digital teilnimmt, weil man musste immer da sein, hat sich ja dort auch total verändert. Also es waren auch viele Abgeordnete haben aus welchen Gründen auch immer dann gesagt, ich komme jetzt nicht zwingend, sondern ich nehme zumindest so an vielen üblichen Sitzungen, die sonst unter der Woche stattfinden, im Zweifel digital teil. Es war auch also für den Bundestag insgesamt eine komplett neue Situation, Und auch ganz viele Abläufe haben sich seitdem zum Teil verschoben auch.
Mhm. Wir haben schon das Infektionsschutzgesetz angesprochen. Da steckt ja Schutz drin. Welche Schutzpflicht hat der Staat in dem Zusammenhang wahrzunehmen? In so einer Pandemie?
Ja, das kann man jetzt gar nicht konkret auf irgendwas runterbrechen. Also das muss man relativ abstrakt auf großer Flughöhe sagen. Das ist eine Frage der Grundrechte. Klassischerweise versteht man die Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Also dass ich sagen kann, der Staat soll jetzt bitte irgendwie irgendwas lassen. Der soll mir irgendwas nicht verbieten oder irgendwas befehlen. Also die Grundrechte, darauf kann man auch Schutzpflichten stützen. Dann funktioniert das genau andersrum. Der Staat muss mich vor irgendwas schützen. Also vor irgendetwas anderem, was also weder der Staat macht, noch jetzt aus mir selber irgendwie herauskommt. Und das haben wir, ich führe immer das Beispiel an, weil da leuchtet es doch so sehr ein, beim Nichtraucherschutz zum Beispiel. Auch beim Nichtraucherschutz geht es nicht darum, dass ich nicht rauche, damit ich nicht Lungenkrebs bekomme, sondern damit ich Sie alle jetzt hier schütze vor den Stoffen im Passivrauch. Und genauso funktioniert das beim Infektionsschutz, also dass der Staat eine Pflicht hat. Und bei Nichtraucherschutz, was heißt das? Es gibt ein Rauchverbot, da, also in bestimmten öffentlichen Einrichtungen, damit fing es ja an und dann später auch noch in vielen weiteren oder im Prinzip mittlerweile überall in Innenräumen. Der Staat muss eben Gesetze machen, die dann sagen, wo und was und wie gilt da überhaupt. Und so ist es dann auch im Infektionsschutzrecht. Oder im Infektionsschutz. Der Staat hat die Pflicht, seine Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren, das wäre jetzt ganz abstrakt gesprochen, zu schützen, da wo sie sich auch nicht richtig selber schützen können vor allem. Und im Infektionsschutz geht es ja um ansteckende Krankheiten. Und da kann ich ja nur sehr begrenzt mich vor schützen, dass dann andere mich nicht anstecken.
Zum Beispiel ein Schutz durch Abstand, durch Masken. Herr Spitz, bei welchen Einschränkungen haben Sie direkt besonders aufgehorcht?
Ja, ich glaube, jetzt als Gesellschaft für Freiheitsrechte war zum Beispiel gerade in dieser Frühphase 2020 zum Teil diese ganzen Auflagen, was das Versammlungsrecht anging, natürlich schon relativ drastischer Einschnitt, dass man einfach sagt, es dürfen gar keine Versammlungen mehr stattfinden, was jetzt zum Teil die Haltung war, also quasi keine Demonstration, wenn man so sagen will. Und da gab es dann ja zum Glück sehr frühzeitig schon eine Klarstellung, dass das so nicht funktioniert, sondern dass man da abwägen quasi muss und dass man andere Instrumente finden muss, um dieser Schutzpflicht nachzukommen. Dass man sagt, okay, es darf eine Versammlung stattfinden, aber halte zum Beispiel 2 Meter Abstand oder es dürfen nicht 10.000 Leute teilnehmen, sondern vielleicht nur 2.000 oder ihr solltet das nicht an einer Stelle machen, sondern euch ein bisschen verteilen irgendwie. Und das war, glaube ich, was sehr zentral war, weil das war ja so, oder das ist ja weiterhin so eine Sorge, dass es quasi sowas wie einen Ausnahmezustand gibt, wo man sagt, die Grundrechte gelten nicht mehr. Aber sowas haben wir ja nicht, zum Glück im deutschen Recht. Es gibt nicht die Situation, dass eine staatliche Stelle einfach sagen kann, jetzt ist eine Situation, jetzt gelten Grundrechte nicht mehr, sondern es muss immer abgewogen werden. Und das war, glaube ich, was, wo es natürlich dann manchmal auch Situationen gab, wie gesagt, harte Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, wo dann wiederum sehr schnell halt auch klar wurde, das war zu viel und da brauchst andere Ansätze, da brauchst weniger invasive Eingriffe in die Grundrechte. Sprich, es ist auch während dieser Zeit ja die ganze Zeit ein Aushandeln quasi gewesen. Und man hat sich dann eben geguckt, auch durch Gerichtsverfahren, was ist noch okay und wo ist vielleicht der Staat auch dann schon zu weit gegangen.
Wie findet denn so eine juristische Abwägung statt?
Klassischerweise ist so diese Frage der Abwägung eigentlich immer auf eine Maßnahme bezogen und dann auf ein Ziel. Also dass ich dann die vorhin erwähnte Impfpflicht oder wenn wir jetzt die Maskenpflicht, eben einfach mir nur die Maskenpflicht isoliert anschaue. Und dann muss ich mal gucken, diese Maßnahme, die ich überprüfe, es geht dann um die Verhältnismäßigkeit, wie schwer wiegt die denn für die Betroffenen? Also welches Grundrecht ist das aber auch innerhalb des gleichen Grundrechts können Einschränkungen sehr, sehr weit gehen. Oder es ist was, wo ich sage, ja, das finde ich jetzt nicht so gut, aber so richtig doll stört es mich nicht. Da gibt es ja Abstufung. Also nicht nur, wie ich das individuell empfinde, sondern das kann man auch abstrakt sagen. Und auf der anderen Seite steht dann das Ziel und auch da macht das ja einen Unterschied, ob ich Leute vor eher also Gesundheitsgefahren schütze, die jetzt auch vorübergehend nur sind oder ob es wirklich um um das Leben geht und auch bei Infektionskrankheiten macht das einen Unterschied. Also ob es natürlich der Schnupfen ist, da haben wir gar keine Regelung, Corona oder Ebola, was wir jetzt gerade im Kongo wieder haben, wo die Todesrate, die Ansteckungsrate viel, viel höher ist, da wären dann ganz andere Maßnahmen, wären dann auch zulässig. Und das muss ich dann ins Verhältnis zueinander setzen. Also wie schwer wiegt das und was ist der Zweck? Und dann muss ich schauen, im Prinzip, also jetzt einfach gesprochen, ob das zueinander passt. In der Corona-Pandemie war noch so ein bisschen die Schwierigkeit, und dafür hat man letztlich noch nicht so richtig die Lösung gefunden. Wir wägen ja gar nicht nur eine Maßnahme ab. Eigentlich muss ich ja mal gucken, was steht gerade in meiner Verordnung, also in dem Bundesland, wo ich mich gerade aufhalte. Und dann stehen da vielleicht 15 Maßnahmen drin, die man gerade miteinander kombiniert. Oder später waren es noch 10 oder nur noch 3. Und eigentlich muss ich ja dieses Maßnahmenkonzept irgendwie, ich kann das ja theoretisch vergleichen zu einem anderen denkbaren Konzept, das andere Maßnahmen miteinander kombiniert. Und das ist gar nicht so einfach, dann zu sagen, ist jetzt das eine Konzept verhältnismäßiger als das andere. Also das ist wirklich, da gibt es noch nicht so die Antwort drauf, wie man das eigentlich so richtig gut machen kann.
Weil es eben auch so individuell ist.
Ja, wenn Sie Maßnahmen zu einem Bündel zusammenfassen, können Sie ja auch nie so genau sagen, welche von diesen Maßnahmen wirkt jetzt eigentlich genau wie. Eigentlich können Sie nur das Bündel halt so betrachten. Und wie vergleiche ich dann Bündel miteinander?
Dann würde ich gerne wieder das Publikum mit einbeziehen. Wir haben gerade die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen angesprochen. Fanden Sie es denn verhältnismäßig, dass man im Supermarkt eine Maske trägt? Die Mehrheit sagt ja. Fanden Sie es denn verhältnismäßig, dass man Schulen schließt? Die große Mehrzahl sagt nein. Wollen Sie sich dazu äußern, Herr Spitz? Was sagen Sie bei Schulschließungen? Ist natürlich jetzt leicht aus der Position jetzt, 2026, das einzuschätzen, aber so ad hoc ist es wahrscheinlich noch mal eine andere Maßnahme gewesen.
Ich glaube, die Dauer von Schulschließung war zu viel. Also wenn man jetzt, und das glaube ich, war auch in der Situation gerade auch mit schulpflichtigen Kindern, das ging ja je nach Bundesland zum Teil natürlich immer mal wieder mit Phasen, wo es dann überhaupt keine Auflagen gab, aber das ging ja letztendlich über fast 1,5 Schuljahre so phasenweise unterbrochen, und dass man da nicht frühzeitiger auch eine Priorität drauf gesetzt hat, zum Beispiel bei Schnelltestern, zum Beispiel, dass man sagt hat, okay, das hat vielleicht neben dem medizinischen Raum einfach eine hohe Priorität für uns, dass wir in den Schulen frühzeitig testen, dass einfach wieder ein klassischer Schulunterricht stattfinden kann. Das fand ich schon sehr schwierig. Ich glaube, in dieser Frühphase fand ich es richtig, weil es bringt ja auch nichts. Die Kinder kriegen ja die ganze Situation auch mit. Also man darf sich ja nicht vorstellen, nur weil ein Kind 6, 7 Jahre alt ist und schön spielt, dass es nicht mitbekommt, was um einen herum passiert. Und natürlich sieht mit Abstand, man fährt vielleicht nicht mehr zu Oma und Opa jedes Mal oder, dass man natürlich dann nicht einfach so in die Schule geht und denkt, ich kann jetzt hier Sport machen in einem kleinen Sportzimmer und sitze mit 32 Kindern hier gerade eng an eng. Aber dass man da nicht, war gerade auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, schneller ein alternatives Bündel an Aktivitäten gefunden hat, um das dann wiederum schneller möglich zu machen, das fand ich schon zu der Zeit schwierig und finde ich jetzt rückblickend teilweise eine falsche Prioritätensetzung, ja.
Haben Sie als Gesellschaft für Freiheitsrechte interveniert damals? Wie ist das abgelaufen?
Bei den Schulschließungen nein. Also wir haben sehr früh angefangen, also wirklich schon Ostern 2020 eigentlich, also wirklich kurz nach dieser Rede, die Sie vorhin hatten von Angela Merkel, dass wir so ein grundsätzliches Monitoring hatten, weil wir letztendlich dort sehr schnell quasi gemerkt haben, ganz viele Leute haben Fragen. Und das ist auch in einer solchen Situation vollkommen normal. Die wenigsten Menschen sind in der Medizin tätig und noch weniger Menschen kennen sich mit dem Infektionsschutzrecht aus und darauf erstmal Antworten zu bieten. Deswegen haben wir da wirklich eine sehr kleinteilige Arbeit und wir haben ja an den Abfragen und Anfragen quasi gesehen, dass das sehr viele Leute angenommen haben. Und dann haben wir tatsächlich als Klageverfahren hatten wir 2. Das eine war gegen die im Rahmen der Bundesnotbremse gegen die Ausgangssperren. Also damals gab es ja dann Ausgangssperren zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens, wo wir gesagt haben, das ist unverhältnismäßig. Leider haben wir in Karlsruhe, ich sage jetzt mal, eher verloren, auch wenn Karlsruhe sehr deutlich gesagt hat, Stopp. Also es gibt sehr klare Grenzen dafür. und dadurch nochmal die jetzt auch für die Zukunft sehr klar aufgezeigt hat, dass man solche Maßnahmen, dass man da schon sehr, sehr, sehr starke Argumente für braucht. Und ein zweites Verfahren hatte eher technischere Natur, was jetzt vielleicht individuell gar nicht so ein großer Eingriff war, aber wir auch gesehen haben, beispielsweise im schulischen Kontext, in dem Fall waren es Hochschulen, dass sehr viel Technologie aufgewendet wurde, um irgendwie Situationen noch möglichst umsetzbar zu haben. In dem Fall ging es darum, dass dann viele Prüfungen digital stattgefunden haben und dann sollten sich die Leute auf ihren PCs wirklich Spähsoftware installieren, damit man ja kontrollieren kann während dieser Prüfung, ob geschummelt wird. Und da haben wir gesagt, das ist irgendwie schräg. Also quasi okay, man kann verstehen, dass man jetzt nicht mit 200 Leuten gerade in einem Hörsaal schreibt, aber dass man sich wirklich Spähsoftware, die einen die ganze Zeit scannen, guckt, ob ich nach irgendwie zur Seite schiele und auf meinem Spickzettel schaue, haben wir jetzt auch zum Glück Ende letzten Jahres recht bekommen, dass das zu weit ging, weil wir da einfach Sorge hatten, dass sich da so Sachen etablieren, die dann zum Standard werden.
Haben Sie noch Beispiele für Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht unverhältnismäßig waren?
Oh, das ist ganz schwer, weil man muss immer eigentlich genau sagen, auf welchen Zeitraum man sich bezieht. Also man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich würde auch zu den Schulschließungen sagen, das ist was ganz anderes, das, was im März 2020 war und das, was sich dann immer weiterzog. Und da ja auch, wie wird das dann aufgefangen? Gibt es irgendwie einen guten Distanzunterricht oder gibt es den nicht? Auch das macht ja dann nochmal, auch beim Grundrecht, was dann bei den Kindern, was man dann prüft, ja auch nochmal einen großen Unterschied. Also ich war auch, oder diese Ausgangssperren, das ist jetzt keine weitere Maßnahme, aber das war immer die, wo ich gedacht habe, das leuchtet mir auch einfach überhaupt nicht ein. Ich darf nicht auf die Straße gehen und dadurch wird ja überhaupt gar keine Infektion verhindert. Eigentlich heißt das ja immer, man soll rausgehen. Man hat die ja nur eingeführt, um Kontaktbeschränkungen besser überprüfen zu können, durchsetzen zu können. Weil dann, wenn ich nicht rausgehe, kann ich auch niemanden anderen treffen. Aber dass ich vielleicht rausgehe, um spazieren zu gehen, war nur sehr begrenzt in diesen Regelungen immer abgebildet. Ja, deswegen sonst ist, ich glaube, dass ich würde eher sagen, dass manche Regelungen, da war so wie es im Gesetz geregelt war, vielleicht nicht so wahnsinnig, also so wie ich es mir irgendwie vorstelle, wie man gesetzlich etwas einhegt oder beschreibt oder auch einfach der Verwaltung sagt, was sie da irgendwie machen kann. Das ist dann immer was anderes natürlich als unverhältnismäßig.
Von der Formulierung her, oder?
Was mit? Ja, genau, durch die Formulierung, das ist eine Frage der Bestimmtheit, aber auch aus Sicht der Betroffenen, der Rechtssicherheit, was ist damit überhaupt gemeint und wie weit kann das dann auch gehen? Also da waren Wörter drin, so Reisebeschränkung. Was ist denn überhaupt eine Reisebeschränkung? Was ist das? Also klar, uns fallen jetzt irgendwie Sachen ein, die da irgendwie drunter fallen, aber wo hört das dann irgendwie auf? Was ist dann überhaupt auch eine Reise? Ist das immer eine Urlaubsreise, eine Dienstreise und muss dann Übernachtung, weiß ich noch nicht. Also das sind so Sachen, da wäre es schon, glaube ich, aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Das ist kein juristischer Maßstab, aber das kann man so runterbrechen nach verschiedenen Zielen, ja, dass man es doch irgendwie besser regeln könnte. Ansonsten, welches Beispiel immer genannt wird, aber mir hängt es zum Hals raus, ist dieses auf der Parkbank sitzen, dass das verboten war. Aber es gibt niemanden, der sagt, ich kenne keinen, das war eine gute Idee. Also da muss man eigentlich nicht mehr drüber reden. Ja.
Und ich muss auch sagen, dass ich schwierig fand, dass man draußen Masken tragen musste. Wir hatten eine Situation
zwischen. Das hatten wir auch in Düsseldorf, ja.
Berlin?
Ja.
Wo ich auch sagen würde, ich war ein ziemlich strikter Maskenträger und ich trage sie auch heute noch in so bestimmten Situationen gerne. Aber draußen fand ich tatsächlich übertrieben und habe jetzt letztens, als ich aufgeräumt habe, tatsächlich auch wiedergefunden. Ich habe es gefunden, die wirklich verdrängt. Ich muss sogar 60 € zahlen, weil ich einmal nicht getragen habe. Und das ist mir wieder hochgekommen, wo ich dachte, also was für ein Quatsch wirklich. Also jetzt vielleicht in der damaligen Situation, ich will da niemanden für schelten, weil es war eine besondere Situation und ich bin glücklich, dass ich für bestimmte Sachen dort keine Verantwortung hatte in dieser Zeit. Aber das denkt mir heute immer wieder, als ich diesen Zettel da gesehen habe, was für ein Quatsch, dass ich draußen keine Maske trage und dann wirklich 60 € zahlen sollte. Und ich habe sie bezahlt.
Oder im Anschluss dagegen geklagt?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Da war mir einfach, habe ich gesagt, komm, ist jetzt so. Ich hätte natürlich einen großen Vorteil gehabt, würde ich sagen, dass ich natürlich ein paar Anwälte bei mir im Team hätte. Aber habe ich auch gesagt, das ist jetzt nicht die Grundrechtsfrage unbedingt, die ich jetzt aufwerfen wollen würde an dieser Stelle.
Welche Rolle haben denn Gerichte gespielt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie?
Ja, die Gerichte waren von Anfang an, also was heißt einbezogen? Das klingt jetzt so, als ist ja nicht so, dass der Gesetzgeber irgendwie sagt, so wir besprechen uns mit dem Gericht, sondern dass die Bevölkerung eben, die haben von Anfang an sind die gegen die Maßnahmen vorgegangen, natürlich nicht immer und nicht gegen alle, aber das war etwas, was direkt zu Beginn schon stattgefunden hat. Und bis zum Ende und die Bundesnotbremse, da gibt es eben diese zwei Entscheidungen, gerade schon die erwähnte, zu den Ausgangsbeschränkungen, zur Schulschließung gab es auch eine. Und letztlich ist auch das, was im Prinzip immer noch nicht aufhört, also irgendwann hat das Bundesverwaltungsgericht, das ist ja hier um die Ecke, auch dann noch, als im Prinzip Corona schon vorbei war, dann noch in den Hauptsacheverfahren, davor war das in einem Eilverfahren, also wo man sich das alles nicht ganz so intensiv anguckt, manchmal nur oberflächlich, nicht ganz so intensiv wie im Hauptsacheverfahren. Und das hat dann irgendwann halt noch nachträglich entschieden über das, was vor diesem erwähnten November 2020, als man das Gesetz geändert hat, was davor, also ob das rechtmäßig war. Also das ist schon was, was die ganze Zeit begleitend und auch noch nachläufig war und wo immer mal wieder, aber das war nicht die Mehrheit, aber wo immer mal wieder auch gesagt wurde, so geht's nicht. Zum Beispiel die Maskenpflicht draußen in Düsseldorf wurde sofort gekippt.
Und ich würde auch sagen, der Rechtsstaat an sich hat schon funktioniert, aber natürlich auch das Rechtssystem kann natürlich auch an seine Grenzen. Also Menschen, die in dieser Zeit im Gefängnis saßen, hatten eine ganz schwere Zeit zum Beispiel. Da denkt man nicht dran, aber da gab es noch striktere Besuchsregelungen, weil man natürlich dort auch bestimmte Maßnahmen nicht so umsetzen konnte. Weil man kann nicht einfach im Gefängnis mal eben die Hälfte der Leute freilassen, um mehr Abstandsmöglichkeiten haben. Also ich glaube jetzt nicht nur, was war die Rolle von Gerichten, sondern wie funktionieren rechtsstaatliche Abläufe von bis in unserem System, war schon, glaube ich, an vielen Stellen sportlich. Auch so die Frage, wer kann bei einer Gerichtsverhandlung teilnehmen, zulassen, Zuschauer, sind ja eigentlich alles auch so klassische Grundrechtsthemen schon fast. Dass da immer wieder natürlich auch Auflagen kamen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat es schon noch funktioniert. Aber man hat auch gespürt, man kommt dann doch an der einen oder anderen Stelle, wird es auch schon mal schwierig.
Wir haben uns im Vorfeld dieses Abends relativ schnell dazu entschieden, auch die Kommunikation von Recht zu beleuchten. Deshalb wieder die Frage ans Publikum. Hat das in der Corona-Pandemie funktioniert? Also ich fühlte mich während der Pandemie gut informiert. Ziemlich deutlich nein, der Großteil, 3 Antworten mit ja. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es bei Social Media, man kann der Stiftung Forum Recht bei Instagram und bei LinkedIn folgen, einen Aufruf dazu, die Fragen zu stellen. Und eine davon war diese hier. In der Corona-Zeit hat die Politik oft ihre Regeln geändert. Warum war das so und wie können die Menschen der Politik dann noch glauben? Herr Spitz, wie hätte man vielleicht besser kommunizieren können? Wie hätte man alle irgendwie mitnehmen können? Oder ist es aus Ihrer Sicht sogar gelungen?
Nein, ich glaube, gelungen ist es nicht an vielen Stellen, weil die Maßnahmen, wir hatten es ja eben schon, dieses Beispiel, es stehen unklare Begrifflichkeiten drin. Und das wird man auch in der Schnelle nicht absolut quasi zielführend auflösen können, um da immer wieder Angebote zu machen. Was heißt das hier praktisch? Oder auch, sag mal, die Situation, dass man regional quasi an der Landesgrenze schon direkt wieder so eine Schwierigkeit hatte. Welche Regeln gelten hier, welche Regeln gelten dort? Also ich glaube schon, dass die Informationsarbeit, auch die Zugänglichkeit zum Teil von Informationen und dann natürlich auch dieser regelmäßige Switch, im Zweifel waren ja zum Teil, wenn ich sagen, im Wochentakt, aber schon manchmal wurden die Verordnungen alle 2, 3, 4 Wochen zum Teil angepasst. Dann hat man ja eher anhand von Inzidenzen gearbeitet, um halt so einen gewissen Automatismus drin zu haben. Glaube, da hat man gerade 2020 erstmal vieles aufbauen müssen. Ja, auch das ganze Infektionsgeschehen konnte man ja zu Beginn nur sehr schwerlich nachvollziehen. Das hat auch erstmal einige Monate gebraucht, bis man wirklich eine gute Dokumentation hat über das Robert-Koch-Institut und. Und da, glaube ich, hätte man schon niedrigschwelligere Angebote gebraucht. Und da hätte auch eine Justizministerin mal vorbildlich sich hinsetzen können auf Social Media und sagen, komm, wir machen jetzt hier einfach mal sowas, wie man hier Fragen stellen kann, dort auch. Und ich glaube, dieser Austausch hat an vielen Stellen eigentlich nicht stattgefunden, sondern es war häufig so eine Haltung von oben nach unten. Das ist vorgegeben, das sind jetzt die Regeln, wir informieren euch darüber, Punkt. Und das kam, glaube ich, an vielen Stellen zu spät, dass man da noch einfachere Zugänge zu aufbaut.
Vielleicht noch eine Sache zu diesem zeitlichen Aspekt, weil das jetzt so ein bisschen klingt, als wäre diese kurze Befristung, als wäre das was Negatives. Klar, 2 Wochen ist sehr kurz, aber man hat dann in diesem November 2020 ins Gesetz geschrieben, dass man solche Verordnungen befristen muss auf 4 Wochen oder 1 Monat, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war, und das war erst im Gesetzgebungsverfahren auch umstritten, oder man hat es erst nicht reingeschrieben und dann haben mehrere Sachverständige, ich war einer davon, wir haben gesagt, ihr müsst da auch eine Befristungspflicht reinschreiben, also in das Gesetz reinschreiben, liebe Länder, wenn ihr jetzt diese Verordnung macht, muss diese Verordnung von Anfang an eben auf diesen Monat oder 4 Wochen befristet sein. Weil sonst könnte man ja sagen, wir machen jetzt einfach erstmal die Verordnung und keiner weiß, wann das dann wieder aufhört. Also das zwingt dann ja dann die Zuständigen dazu, alle paar Wochen zu prüfen, ist das denn überhaupt noch notwendig? Und wenn nicht, dann, vor allem, weil das dann ja auch so eine Begründungspflicht, begründen muss man das auch wieder auslöst, dann muss ich jetzt begründen, warum ich es aufrechterhalte. Und deswegen... Ja, also ist das so zweischneidig. Natürlich haben sich dadurch auch mal schneller Regeln geändert. Aber das ist vielleicht dann doch auch wichtig. Und wenn ich denke, okay, ich weiß jetzt, was ein halbes Jahr was gilt. Weil in einem halben Jahr, gerade jetzt auch mit den Jahreszeiten, hat sich das ja doch schnell geändert. Aber die Kommunikation, es war, das und nicht nur die Kommunikation der Regelung vielleicht selber, sondern überhaupt auch so, wie gehen wir damit um? Was bedeutet dann Krise? Ist das überhaupt eine Krise oder worin besteht genau die Krise? Wie lösen wir das jetzt? Was sind unsere Ziele? Man hat auch das Ziel während der Corona 2-3 Jahre auch geändert. Am Anfang hieß es, so klang das jedenfalls in der Politik, wir müssen jetzt im Prinzip nicht jede Infektion verhindern, aber wir gucken schon so auf den Einzelnen. Wir verhindern einzelne Infektionen. Und irgendwann ging es nur noch darum, dass man die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrechterhält. Also vor allem die Intensivstationen, dass die nicht überlastet sind, wo ich mich immer gefragt habe, okay, heißt das, wenn wir doppelt so viele Intensivbetten hätten, würden wir auch doppelt so viele Infektionen zulassen? Was ist dann zum Beispiel mit Long-Covid oder mit anderen Dingen, mit anderen Einschränkungen, die vielleicht diese Krankheit für mich bedeuten könnte? Das hat so gewechselt, das hat man auch nie so richtig erklärt. Und das wäre mal so das Erste, dass man überhaupt sagt, wofür machen wir das jetzt? Was ist dann unser Ziel, woran man dann ja vielleicht auch irgendwie sagen kann, wann man dann wieder aufhört? Also da fängt es an und dann muss man natürlich die jeweiligen Regelungen dazu auch erkennen. Aber wie genau, also über Social Media oder über so Formate, das ist gar nicht so einfach.
Wie viel Aufklärungsarbeit mussten Sie leisten in Bekannten- und Freundeskreisen?
Ja, ich habe vor allem angefangen, dann so, ich weiß nicht, September 2020 habe ich mir einen Twitter-Account zugelegt. Ich habe ihn jetzt mittlerweile sehr stillgelegt aus Gründen, die nichts mit Corona zu tun haben, sondern mit der Plattform an sich. Und ich habe darüber angefangen, kam irgendwie so, über Änderungen, also nicht jetzt jede Verordnung zu kommentieren, um Gottes Willen, aber so Gesetzesänderungen oder wenn es irgendwie eine große Gerichtsentscheidung gab oder irgendwelche vielleicht so kleinen Rechtsprobleme. Und dann haben Journalisten angefangen, mir zu schreiben und das ist total wertvoll. Wir gucken da mal rein und dann habe ich das irgendwann, also angefangen, das mit Absicht zu machen. Am Anfang war das mehr wie so ein Hobby, weil es irgendwie Spaß gemacht hat, dass ich dachte, da kann man sogar noch irgendwas mit bewirken. Aber das ist eine andere Art von Kommunikation, also mit einem anderen Ziel vielleicht auch.
Wir haben noch knapp 20 Minuten von den 60 Minuten und wollen so ein bisschen in die Zukunft schauen, beziehungsweise in die Aufarbeitung. Jens Spahn sagte damals schon sehr voraussehend, wir werden viel verzeihen müssen. Ich glaube, so hat er auch sein Buch genannt.
Hat er ein Buch geschrieben?
Das er dann geschrieben hat. Frau Kiesling, was ist denn eine Enquete-Kommission und was ist der Unterschied zu einem Untersuchungsausschuss?
Eine Enquete-Kommission untersucht auch, also da kommt der Begriff her, aber das ist eine Kommission, also eines Parlaments. Wir haben jetzt eine des Bundestags, viele Länder haben aber auch Enquete-Kommission oder hatten schon welche. Manche haben auch Untersuchungsausschüsse, manche haben auch beides. Und ein Untersuchungsausschuss schaut mehr in die Vergangenheit, der kann dann richtig Zeugen vernehmen. Das ist mehr wie bei so einem, ja nicht einem Strafprozess, aber so von der Art, wie der auch dann mit diesen Zeugen umgeht, dass er die, wie er sie vorladen kann, und versucht, irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit aufzuklären und dann auch eher konkrete Dinge oder punktuellere Dinge, die vielleicht irgendwie passiert sind, nicht so das große Geschehen, wo man so in verschiedenen Richtungen gucken will. Und eine Enquete-Kommission ist da offener. Die Corona-Enquete-Kommission des Bundestags hat zum Beispiel auch zum Ziel, eben Lehren für die Zukunft zu ziehen. Schaut nach hinten, oben, nach vorne, also für die Zukunft Empfehlungen geben zu können.
Wie setzt sie sich zusammen?
Da sind 14 Abgeordnete des Bundestags drin und 14 dauerhafte Sachverständige, die also die ganze Zeit, das geht bis Juni 27 da eben fest drin sitzen. Und diese Sachverständigen wurden von den Fraktionen benannt. Also die Fraktionen sind wieder nach Fraktionsstärke da drin vertreten. Pro Abgeordneten sitzt dann auch eine Sachverständige drin. Und dann sind das 14 plus 14 und dann sind wir 28.
Und das sind nur Juristen?
Nein, also ich glaube, von den Abgeordneten sind es auch, weiß ich jetzt auf jeden Fall, von 3 oder 4, vielleicht sind es auch 5 oder 6, ich weiß gerade nicht, mit einem juristischen Hintergrund und von den Sachverständigen aber nur 2, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir hatten so ein paar Wechsel, also jetzt kürzlich erst, ja.
Und gibt es ein bestimmtes Ziel? Gibt es dann irgendeinen Bericht oder ein Gutachten? Was soll damit gemacht werden?
Ja, wir erstellen, oder wir, zum Teil haben wir schon angefangen, aber zum Teil liegt das auch alles noch vor uns, ein Bericht, der dann Ende Juni 27 vorgelegt werden soll. Der dann eben Dinge aus der Vergangenheit natürlich mit erwähnt und irgendwie bewertet. Das ist mal die Frage, wie genau man das überhaupt alles noch machen kann natürlich. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Fragen. Das sind ja nicht nur rechtliche. Es ist ja auch sind ganz viele andere Disziplinen, ganz viele andere oder ganz unterschiedliche Lebensbereiche, die man sich anschaut. Und dann sollen am Schluss Empfehlungen gegeben werden.
Für den Fall, dass es wieder zu einer Pandemie kommt.
Ja, also einmal auch ganz konkret, das wäre jetzt das, wo ich meine Rolle darin sehe, dass man Empfehlungen gibt, wie man das Gesetz, also erstmal, ob man überhaupt das Gesetz anpassen sollte, das wurde ja nicht gemacht. Und auch bislang, also die Ampelkoalition zum Beispiel wollte das nicht anpacken. Und jetzt diese neue, sie ist ja nicht wirklich groß, aber diese Koalition, hat das in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass die schon das Gesetz dann ändern würden auf der Grundlage dieses Berichts. Deswegen ist auch der Zeitraum gar nicht so wahnsinnig lange. Der soll dann noch eben in der Legislaturperiode liegen.
Wie beobachtet die Gesellschaft für Freiheitsrechte die Arbeit der Enquete-Kommission?
Jetzt ehrlich gesagt gar nicht so intensiv, Entschuldigung.
Nee, das...
Ich glaube, in dem Sinne hat die Aufarbeitung zu spät begonnen. Ich glaube, das war einfach, also ich sag mal, man hat ja nicht die rechtliche Dimension, wo wir jetzt ja zum Teil wirklich noch aus Hauptsacheverfahren noch Sachen sehen und spüren, sondern so eine Kommission hat ja auch ein Zeichen zu sagen, wir setzen uns damit auseinander. Und ich glaube, da hat man einfach 23, 24, 25 Zeit verloren, weil neben den ganzen rechtlichen Auswirkungen hat die Covid-Pandemie, bin ich ziemlich davon überzeugt, einfach auch sehr tiefgehende gesellschaftliche Auswirkungen auf ganz vielen Ebenen. Wir haben einerseits im Gesundheitsbereich, dann aber auch, wie Menschen auf den Staat schauen und so weiter. Und ich glaube, da hätte so eine Kommission oder vielleicht auch ein anderes Format als eine Enquete-Kommission, glaube ich, eine frühzeitiger eine Rolle haben können. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, hat man so ein bisschen pflichtschuldig gemacht, weil ja doch schon einige Bundesländer vorangegangen sind. Aber insgesamt ist es, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und das ist einfach, glaube ich, auch eine große Schwäche in der deutschen Politik, dass man gerade nach solchen Krisensituationen einfach nur wieder in den Alltag kommen will, ohne nochmal drauf zu schauen, was sind eigentlich die Sachen, die wir daraus lernen und für die Zukunft mitnehmen. Deswegen finde ich, ist trotzdem super, dass es sie noch gibt und jetzt auch noch was vorstellt in 2027, um halt auch zu zeigen, was sind die Sachen, die man jetzt noch angehen sollte, um vielleicht in der Zukunft auf solche Situationen besser vorbereitet zu sein.
Teilen Sie die Kritik an der zeitlichen Aufarbeitung oder an dem Zeitpunkt der Aufarbeitung?
Ja, man hätte das sicher vorher machen können. Ich glaube, weil es gibt ja andere oder es gab andere Enquete-Kommissionen. Deswegen so ganz grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das überhaupt so meinen, aber würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da irgendwie so eine Zurückhaltung gibt. Ich glaube, bei Corona ist ein Problem, dass wenn man, also es kommt so aufs Framing an, wenn man einfach nur sagt, also es ist auch wieder eine Frage der Kommunikation, wir wollen jetzt in das Infektionsschutzgesetz, wollen wir irgendwie jetzt auch für andere Pandemien, nicht nur für SARS-CoV-2, wollen wir irgendwie wieder Maßnahmen reinschreiben, die man dann machen darf. So, das klingt so, wie jetzt werden wir wieder, also da würden wir dann in der Zukunft in unseren Freiheiten beschnitten. Und ich, also meine These, ich sage, das ist jetzt rein spekulativ, aber solange die FDP in dieser Ampelkoalition war, das war einfach der Grund, warum man das nicht gemacht hat, weil das so aussieht, wie wir erlauben wieder Eingriffe in die Freiheitsrechte. Aber das übersieht, dass wenn wir in das Gesetz, wenn wir da jetzt, die Zahl ist jetzt einfach irgendwie nur gegriffen, nageln Sie mich nicht auf diese Zahl fest, wenn wir da 15 Maßnahmen reinschreiben, die man machen darf, dann sagt man damit aber auch, dass die anderen 10, die es vielleicht auch noch gibt, dass man die nicht machen darf. Das hat dann zum Beispiel so eine begrenzende Wirkung auch. Also Maßnahmen, die wir jetzt schon kennen, natürlich Maßnahmen, wo wir noch gar nicht irgendwie wissen, dass das sein könnte, das kann man, würde man nicht ausschließen. Aber wenn wir zum Beispiel diese Ausgangsbeschränkung, ich würde sie da nicht reinschreiben, die stünden, also wenn ich das Gesetz machen würde, stünden die da zum Beispiel nicht drin. Und bei Schulschließungen würde ich reinschreiben, ich würde sie auch nicht komplett ausschließen, aber ich würde zum Beispiel sagen, unterscheiden, was ist das für ein Erreger, wer ist davon besonders betroffen, wenn es zum Beispiel die Kinder sind. Mir hat mal ein Mediziner gesagt, von der Vogelgrippe, da sind die Kinder die Risikogruppe. Würden wir dann sagen, dann darf es überhaupt gar keine Schulschließung geben, wenn die das große Risiko haben, also so abstrakt oder jetzt so abstrakt ist das ja gar nicht mehr, das würde man vielleicht nicht sagen. Das kann man in dem Gesetz so vorstrukturieren und das hätte dann aber für wieder einen Erreger, der ganz andere Risikogruppen besonders gefährdet, dafür hätte das bei den Schulschließungen begrenzende Funktion. Jetzt haben wir eine Generalklausel, das ist die gleiche, die wir Anfang 2020 haben, wo einfach drinsteht, wenn irgendwo Leute krank sind, kann die Behörde die notwendigen Maßnahmen treffen. Also das ist gar nicht mal so doll paraphrasiert, so ungefähr steht es da drin. Und dann, ja, was dann eigentlich? Also dann, es ist ja nicht begrenzt. Und das, deswegen, also jetzt ist die Frage war, wie finde ich den Bogen wieder da zurück? Ich glaube, das war der Grund, warum man es mit der letzten Koalition nicht gemacht hat. Und man musste auch das mit Kommunikation begleiten.
Die Enquete-Kommission, also eher politisch, sieht unser Recht noch eine Möglichkeit, sowas aufzuarbeiten?
Ich würde sagen, die Gerichte arbeiten es ja auch immer noch auf. Und wir reden jetzt hier die ganze Zeit über diese Art von Maßnahmen, über diese Schutzmaßnahmen, über die Eindämmungsmaßnahmen. Aber was die Gerichte zum Beispiel auch immer noch aufarbeiten, sind zum Beispiel das Betrug mit Corona-Testzentren, Betrug mit Wirtschaftshilfen. Es gibt einen Abgeordneten des Deutschen Bundestags, der ist verurteilt wegen Subventionsbetrug mit Corona-Wirtschaftshilfen, sitzt in der Enquete-Kommission für die AfD zum Beispiel. Also nur auch dazu. Aber das auch... also als kleiner Funfact am Rande, aber das ist auch eine Form der Aufarbeitung. Auch eine Form der Aufarbeitung an anderer Stelle, wo auch die Gerichte das immer noch zum Teil machen. Und das ist auch wichtig natürlich oder auch deren Rolle ja dann an der Stelle.
Wenn Sie einmal im Monat in dieser Enquete-Kommission sind und sich, wie wir heute Abend, zurückdenken in diese Zeit, gibt es irgendwie Lehren, die Sie für sich selber daraus ziehen aus dieser Zeit, was Sie vielleicht in Zukunft besser machen würden oder wie Sie anders vorbereitet sind?
Sie meinen ganz speziell auf die Pandemie,
also genau.
Weniger als auch. Ja, aber wir hatten letztens auch eine Anhörung, da ging es dann um das Katastrophenschutzrecht, um Katastrophen und Menschen, die da zum Beispiel sehr in diesem Thema drin sind, die sprechen auf einmal alle von Bevorratung, dass wir, das ist auch alles nicht neu, aber dass man zu Hause so einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln, an Taschenlampen, an Decken, an Kerzen und so haben sollte. Und das ist was, wo man dann vielleicht auch in die Richtung mal denkt. Das ist dann aber weniger die Pandemie, sondern allgemein, dass man sich auf bestimmte Dinge vielleicht vorbereitet, die man sonst, so wie bei der Pandemie, so einfach, man denkt erst dran, wenn es dann da ist, weil das sonst so weit weg scheint.
Oder wenn kein Toilettenpapier mehr da ist.
Das kann man ja auch lagern.
War ja auch so ein Punkt während der Corona-Krise. Ist aber auch ein Punkt, den ich mir fürs Publikum aufgeschrieben habe. Ja oder nein, seit Corona sorge ich anders vor, habe andere Vorräte.
Ach, das ja. Ist fast sehr gut.
Nein, nein. Ah. Einer, zwei, drei, vier sorgen besser vor, anders vor. Herr Spitz, haben Sie Lehren für sich aus der Corona-Pandemie gezogen, in Ihrer Arbeit vor allem, aber auch privat?
In der Arbeit haben wir, glaube ich, schon die Schlüsse rausgezogen, dass wir, glaube ich, immer wieder in dieser Situation waren, dass ich eingangs sagte, was ist unsere Rolle als Zivilgesellschaft in einer solchen Situation? Und dass wir da schon weiter immer wieder in solchen Situationen drüber nachdenken. Jetzt hatten wir zum Glück nicht nochmal eine vergleichbare Krise seitdem, die wirklich so die gesamte Bevölkerung betrifft. Aber wir sind einfach die Zeiten 2026 ist eine andere als 2010, aber was ja auch drumherum in der ganzen Welt stattfindet. Und da zu schauen, wie kann man möglichst frühzeitig, möglichst effektiv Grundrechte schützen, das ist schon für uns ein Thema. Weil natürlich
der Anspruch, wie gesagt, man sieht es jetzt auch in den ganzen bewaffneten Situationen, die wir gerade auf der Welt haben. Und wir haben einfach einen Unfrieden, sage ich jetzt mal. Und das kann natürlich ganz schnell auch bei uns einsteigen. Und wir haben ja jetzt Debatten über Wehrpflicht und ich weiß nicht, was jetzt alles wieder kommt. Und da nochmal drüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich auch in solchen Krisensituationen Grundrechtsschutz und wo muss man aber auch sagen, man braucht, es ist halt auch nicht die Alltagszeit. Das ist, glaube ich, für uns in der Arbeit regelmäßig nochmal jetzt eine andere Sensibilität für da, dass man einfach sehr klar drauf schaut, wo wir jetzt aktiv werden müssen und wo man vielleicht auch noch mal kurz vielleicht ein, zwei Wochen auch mal abwartet, um zu schauen, wie sich eine Situation entwickelt. Und privat würde ich schon sagen, die Bevorratung habe ich auf jeden Fall anders. Das hat sich tatsächlich auch bei mir verändert, aber tatsächlich auch schon wirklich aus der Pandemiezeit heraus. Und ich glaube, ich nehme diese Freiheit, sage ich jetzt einfach ganz, ganz stumpf, doch anders wahr. Also ich sage, auch wenn ich mich nie in der Pandemie unfrei gefühlt habe, also das will ich ja auch sagen. Ich hatte nie so eine, krass, ich bin jetzt hier eingesperrt, aber das nämlich schon in einer anderen Situation war, weil es vielleicht auch einfach von der Gesamtsituation in der Welt gerade auch stark geprägt, dass ich schon glücklich bin, dass man irgendwie draußen spazieren kann und Tag und hier und jetzt noch den Sommer quasi genießen kann und so. Das ist halt auch nochmal in den letzten 5 Jahren hat sich das schon verschoben.
Mhm. Wir haben hier die letzte Veranstaltung, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, ging es um Steuerrecht. Thomas Eigenthaler war da, hat einige Finanzämter geleitet und ich habe ihn gefragt, ob es einen Mythos gibt über seinen Beruf. Und dann hat er erzählt, dass er häufig darauf angesprochen wird, von Menschen, die denken, dass, wenn man in einem Finanzamt arbeitet, dass man keine Steuern zahlen muss. Deshalb, Frau Professor Kiesling, gibt es Mythen, mit denen Sie häufiger aufräumen müssen als Professorin oder als Juristin?
Ja, die Frage ist jetzt, also wie häufig als Juristin? Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr gelegt, aber früher war das immer so die Unterstellung, ihr lernt doch nur Paragraphen auswendig. Was heißt nur? Ihr lernt Paragraphen auswendig. Das wäre so das, was man macht im Studium. Und dann kennt man aber auch alle Paragraphen auswendig und so ist das ja gar nicht. Also so 1, 2, 3, 5 kann ich vielleicht auswendig, aber ganz viele auch nicht. Da weiß man halt, dass drin steht und kann es notfalls nachgucken. Und als Professorin, das ist mir aber noch nicht so wahnsinnig oft begegnet, aber schon mal von Studierenden, die dann fragen in der vorlesungsfreien Zeit, oder das heißt dann ja auch mal Semesterferien, ob wir dann auch Ferien haben. Vielleicht so ein bisschen wie das noch in der Schule ist. Wobei auch bei den Lehrern stimmt es ja gar nicht unbedingt, dass die in den Ferien immer komplett, sagen sie jedenfalls, auch, es muss noch genau Klausur durchgehen. Nein, da haben wir natürlich auch mal, oder da kommt man dann erstmal richtig zum Arbeiten.
Dann sind wir erstmal durch mit dem ersten Teil. Dankeschön an unsere Gäste, Professor Kiesling, Malte Spitz, an das Stiftungsteam, an das Publikum, dass Sie hier waren. Noch ein Hinweis, Stiftung Forum Recht bietet eine Feedback-Möglichkeit für diese Veranstaltung über QR-Codes, die hier auch aushängen. Es sind 5 Fragen, dauert in etwa 3 Minuten. Die Möglichkeit, die Arbeit der Stiftung Forum Recht zu verfolgen, hatte ich schon erwähnt, gibt es bei Instagram, bei LinkedIn, auf der Homepage. Und die nächste Veranstaltung, die findet hier dann am 9. September statt. Und bevor Sie Fragen stellen können, haben wir noch im Vorfeld welche bekommen. Die würde ich gerne schon mal einwerfen, damit wir die hier mit drin haben. Fangen wir bei Ihnen an. Was war für Sie die größte Ungerechtigkeit während der Corona-Zeit und wie hätte sie vermieden werden können?
Größte Ungerechtigkeit. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, wenn man Kinder hat. Ich fand so manche Sachen auch, Spielplatzschließung und so weiter, das finde ich einfach, ich sage jetzt mal, für die, die eine große Wohnung haben, ist es komfortabel. Für die, die mit 2 Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung oder 2,5-Zimmer-Wohnung hängen, schon eine andere Nummer. Ich glaube, da gab es eigentlich schon Ungerechtigkeiten und das war nicht selber so, aber ich habe viele Schilderungen aus dem größeren Bekanntenkreis, wo gerade auch diese Regeln, Besuchsverbote, Altenheim und so weiter, was ich einerseits total nachvollziehen kann, aber gleichzeitig oder auch in Krankenhäusern einfach noch sehr nachträgt. Also wenn Freundinnen und Freunde irgendwie Geburt nicht richtig zusammen als Ehepaar oder als Pärchen verbringen konnten und solche Sachen, das sind, glaube ich, Sachen einfach, die halten nach. Wenn man da eben nur die letzten 3 Minuten noch mit in den Kreißsaal durfte, so ungefähr. Und das sind, glaube ich, schon Sachen, die ich jetzt gar nicht so im großen Ungerechtigkeitssinn so krass finde, aber wo ich einfach spüre und sehe, dass es für viele Menschen auch 5 Jahre später noch krassen Nachhalt, weil sie da einfach sehr tief selber getroffen sind, irgendwie von dieser Einschränkung und dann gerade in so ganz bestimmten Situationen.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Ja, ich würde das gar nicht dann so an so einzelnen Maßnahmen vielleicht festmachen, sondern dass man so strukturell so vielleicht, Sie haben ja vorhin nach der Maskenpflicht im Supermarkt gefragt und da müsste man ja auch noch fragen, meinten Sie uns als Kundinnen oder die, die dann da stehen und arbeiten? Und dass man da, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergessen hat und auch im Pflegeheim, die Bediensteten im Krankenhaus, die wo einfach erwartet wurde, die arbeiten einfach so weiter. Die müssen den ganzen Tag Maske tragen da und im Krankenhaus noch mit ganz anderer Schutzmonitur. Und andererseits hat man sich dann vielleicht manchmal über so Einschränkungen, die einen selber gar nicht so arg dann getroffen haben, weil es halt auch zeitlich immer nur kurz war, vielleicht aufgeregt, was dann manchmal nicht so ganz zusammenpasste. Das von den anderen, das war immer so, das war irgendwie selbstverständlich, dass die schon einfach ihrem Job mit diesen Gefahren, die da ja bestehen, auch ausgeht. Oder dass man Familien oder auch die Personen, die eben nicht den Garten haben und da dann einfach fröhlich sich aufhalten können, dass man so ein bisschen vielleicht auch dann in dem Bereich gesellschaftliche Gruppen etwas zu vergessen hat.
In Krisen wird oft gesagt, Sicherheit geht vor und dann werden Überwachungskameras, Datenauswertungen oder Einschränkungen eingeführt. Wo ist für Sie persönlich die Grenze, ab der zu viel Freiheit geopfert wird?
Ich würde sagen, gerade wenn es um eine systematische Veränderung geht, deswegen habe ich ja vorhin dieses Beispiel von uns gesagt, wo ich gesagt habe, jetzt sind Hochschulprüfungen, die digital stattfinden, jetzt nicht das krasseste Ding, auch wenn es natürlich viele Studierende betrifft, aber einfach, wo die Sorge ist oder glaube ich auch die Sorge sehr berechtigt wäre, dass damit einfach ein Standard etabliert wird. Hätte man jetzt keine Ahnung, wie in manchen anderen Ländern, wo das an den Flughäfen auf jeden Fall stattfindet oder anderswo jetzt überall Videokameras, die Körpertemperatur zum Beispiel messen, um zu gucken, ist jemand fieberkrank, und das ist gerade in einem Pandemiegeschehen vielleicht das klassische Zeichen für eine Infektion, würde ich auch sagen, nee, das geht zu weit. Also gerade wenn wir wirklich Technik so aufrüsten, dass man nicht sagt, ich mache jetzt hier eine Teststation und das ist jetzt aber auch hier nur temporär, weil die ist jetzt nur gerade hier vorne aufgebaut am Eingang, sondern ich etabliere Technologie, die dann natürlich in der Regel halt auch nicht mehr abgebaut wird. Das ist ja häufig so, wenn man erstmal die Investition tätigt in solche Technologie, dann wird sie auch irgendwie fortgesetzt, selbst wenn man sagt, man speichert es vielleicht nicht mehr für ein halbes Jahr, sondern noch für einen Monat oder ähnliche Dinge. Ich glaube, da quasi, die muss man einfach sehr frühzeitig eingreifen, selbst wenn dann Gerichtsverfahren doch einige Jahre im Zweifel quasi einnehmen, um dann wirklich eine abschließende Klärung zu haben.
Das Thema Fairness wird hier nochmal aufgegriffen. Hatten wir ja auch schon gerade mit den gesellschaftlichen Gruppen. Ist es denn Teil der Enquete-Kommission, auch sowas zu bedenken?
Ja, ich würde sogar sagen, dass es auch, und das war ja schon vorher in den Jahren immer so ein Kritikpunkt, so dass man da auch Gruppen vergessen hat. Und wir hatten schon eine Einheit auch zu Long-Covid zu den Betroffenen, die eben auch einfach sagen, wenn keiner mehr Maske trägt, kann ich nicht mehr in den Supermarkt gehen. Also so in diesem Bereich. Pflege zum Beispiel, also ist auch ein Fokus. Also und die Kinder, es gab eine extra Aktion, so eine Veranstaltung im Bundestag, wo ganz viele Kinder und Jugendliche zu diesem Thema befragt wurden. Das war halt nur nicht in diesem Sitzungssaal in der Enquete-Kommission und man hat da jetzt einzelne Kinder befragt, sondern in so einem kindergerechten Setting, das gab es auch, wo die gefragt wurden, was hat euch gestört? Und das wurde alles für uns ausgehängt. Die haben so, also selber so Zettel auch ausgefüllt und konnten dann so Diskussionsrunden teilnehmen. Also das ist schon etwas, würde ich schon sagen, ja.
Gab es da für Sie Überraschungen inhaltlich, was die Kinder
sagen? Weil die Kinder, ja, dass das zum Teil, also so mal diese Unterstellung, dass alle Kinder haben unter diesen Schulschließungen und allen Einschränkungen gelitten und würden jetzt auch immer sagen, das war alles ganz schlecht. So war das nicht. Es war sehr differenziert, es wurde auch so nach Altersgruppen sortiert. Und natürlich ist ja auch die Frage, wie alt waren die dann damals? Also die 17-Jährigen, die haben natürlich das noch viel mehr in Erinnerung, als wenn man jetzt, weiß nicht, 10-Jährige vielleicht auch befragt oder noch Jüngere. Aber es war wirklich ein sehr differenziertes Bild.
20.32 Uhr, vielen Dank für den Austausch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielleicht bis zum 9. September.
Das war Let's Talk About Recht. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, hört doch in die anderen Folgen rein. Für mehr Informationen und spannende Einblicke ins Recht folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal.